Ballhawks.
Hey, I'm just here, so I won't get fined.
Hey und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des offiziellen Podcasts der German Seahawkers.
So y'all can sit here and ask me all the questions y'all want to. I'm going to answer with the same answer, so y'all can shoot if y'all please.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin der Simon und habe heute eine Sonderfolge am Start. Ich freue mich, dass ich einen Ehrengast heute habe, nämlich Kevin Müller, den Torwart von Heidenheim. Hi Kevin, schön, dass du da bist.
Hi, was geht?
Ich habe gar keine Seahawks-News heute, weil letzte Woche Jonas ja auch schon nur wenig hatte und einfach jetzt gerade die Zeit im Jahr ist, in der so wirklich gar nichts passiert. Deswegen sparen wir das heute und kommen ganz direkt zum Thema der Woche.
Touchdown Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, Kevin, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich total. Und ich würde einsteigen mit einer für dich wahrscheinlich etwas ungewöhnlichen Frage, nämlich, wer bist du eigentlich und wo kommst du her? Erzähl das doch mal. Wir haben sicherlich auch ein paar Hörer, die keinen Fußball verfolgen.
Sehr, sehr gerne. Also gebürtig komme ich eigentlich aus dem Norden der Republik. Bin in Rostock geboren, bin da aufgewachsen, habe da angefangen, Fußball zu spielen. Bin auch da dann zum Profi geworden. Und ja, mittlerweile spiele ich im Heidenheim, also genau im Süden der Republik auch. Also hat sich ein bisschen was geändert. Bin Torwart, also bin derjenige, der hin versucht, die Bälle möglichst außerhalb des Tores zu halten. Ja, und bin einfach froh, dass wir jetzt mit Heidenheim auch so erfolgreich spielen in den letzten Jahren, dass wir es in die Bundesliga auch geschafft haben. Ja, und das eigentlich war es das schon, also sehr, sehr unspektakulär eigentlich auch.
Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch auch noch zur gewonnenen Relegation und natürlich weiterhin viel Erfolg in der Bundesliga.
Vielen Dank.
Dich haben wir aber natürlich nicht hier, weil du so gut im Fußball bist, sondern weil du auch noch eine andere Leidenschaft hast. Da konnte man bei deinem Instagram-Kanal und auch dem Instagram-Kanal der Seahawks dem letzten immer mal wieder drüber stolpern. Du bist nämlich auch riesen Seahawks-Fan. Und da bietet sich natürlich als allererstes die Frage an, warum zum Teufel hast du die Seahawks ausgesucht? Wie bist du überhaupt zum Football gekommen? Erzähl gerne einfach mal ein bisschen.
Also ist gar nicht so einfach zu beantworten, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer schon eine große Affinität gegenüber den amerikanischen Sportarten gehabt. Bin eigentlich mit dem Eishockey eingestiegen. Klar, ich bin Jahrgang 91, das heißt, ich bin mit Disney groß geworden. Das heißt, ich habe auch dieses Thema Mighty Ducks und sowas alles erlebt. Das heißt, also klar, ich bin halt ein großer Ducks-Fan eigentlich auch vom Eishockey her und bin damit so quasi auch in den amerikanischen Sport eingestiegen. Und dann, ja, also ich kann es auf so einen speziellen Punkt kann ich es fast gar nicht zurückbringen, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn ich so zurückdenke und mich versuche, so zurückzuerinnern, ist es eigentlich so die Zeit um den Draft von Russell Wilson gewesen, wo ich dann wirklich auch mit dem Thema Football und auch mit dem Thema Seahawks. Ich weiß nicht warum, aber Seahawks haben mich von Anfang an gecatcht und dann auch nie wieder losgelassen. Gott sei Dank bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich das so über die Jahre auch aufrechterhalten konnte. Und ja, klar, also der Draft damals 2012 vom Russell Wilson, das ist so das erste Mal, wo ich mich so wirklich auch direkt zurückerinnern kann, dass ich sage, yo, das mit denen kann ich mich identifizieren, die finde ich cool. Und da möchte ich gerne dabei bleiben. Dass es jetzt so lange ist, das konnte ich natürlich damals auch noch nicht sagen. Aber wie gesagt, das ist einfach mega. Und der ist eine sehr, sehr große Leidenschaft, wo ich auch wirklich ja sehr, sehr viel bereit bin, auch zu geben. Und freue mich halt einfach, auch so eine große Community in Deutschland auch zu sehen, dass das immer größer wird und dass man da einfach ja so eine Leidenschaft hat, die einen verbindet. Und ich glaube, viele sagen das auch in den Staaten drüber, Football ist Family und das ist einfach mega, weil das ein ganz, ganz besonderes Gefühl ist und ich finde auch gerade in der Seahawks-Community ist das ein sehr, sehr enges Miteinander und das ist sehr bewundernswert und natürlich auch, klar, die Spiele sind mega, mega cool. Ich bin auch schon einige Male dort selber gewesen in Seattle. Also es ist einfach eine Mega-Stimmung, es ist eine Mega-Atmosphäre und ein ja, Mega-Club einfach und ja, ich bin einfach wahnsinnig gerne dabei.
Das hört sich super an und das fühlen wahrscheinlich ganz viele von uns auch so. Du hast dann ja offensichtlich auch den Super Bowl mitbekommen, hast am Anfang offensichtlich eine sehr erfolgreiche Zeit erlebt, unter anderem auch Michael Bennett, und den hast du zuletzt auch getroffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie war das denn, als du auf so den einen der Starspieler quasi aus diesem Super Bowl ja auch getroffen bist? Was war das für ein Gefühl?
Ja, es war unbeschreiblich. Also da kam wirklich das kleine Kind Kevin nochmal zum Vorschein. Also ich wirklich die ersten paar Momente, als er dann doch wirklich in echt vor mir stand, auch so ein bisschen sprachlos gewesen. Bis er dann mir wirklich seine unfassbar große Hand entgegengestreckt hat und ein Hallo gegeben hat. Also es war wirklich ja sehr, 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 sehr besonderer Moment, weil, wie du gesagt hast, ne, es ist jemand, der einen Super Bowl gewonnen hat, der wahrscheinlich ein Future Hall of Famer ist. Wo man sagt, das könnte auf jeden Fall jemand sein. Und es ist halt einfach unglaublich, so jemanden dann ja in echt zu sehen und dem die Hand geben zu dürfen und mit dem ein paar Worte reden zu dürfen. Und ja, das war was ganz Besonderes für mich. Und möchte ich auch nicht mehr missen.
Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du eben schon angedeutet, dass du auch schon ein paar Mal in Seattle warst. Da stellt sich mir als auch Fußballfan natürlich die Frage, wie kriegt man sowas eigentlich in so einem pickepackevollen Bundesliga-Kalender unter? Also wann schafft man es mal, ein Fenster zu finden, in dem man dann auch noch ein Seahawks-Heimspiel mitnehmen kann?
Also erstmal brauchst du da eine gute Absprache mit meiner Frau. Aber wir haben den Kompromiss gemacht, sie darf den Sommerurlaub aussuchen, ich dafür den Winterurlaub. Also es ist tatsächlich so, die Bundesliga macht ja kurz vor Weihnachten einmal Pause. Bis so Mitte, Ende Januar meistens. Das heißt, wir als Spieler haben dann meistens so zwischen Weihnachten, Neujahr frei. Und da liegen ja meistens dann mindestens 1 bis 2 Spiele. Und da gucke ich dann meistens, auch so wie dieses Jahr auch, in den Schedule halt, wann der rauskommt, wo die Spiele sind, wie terminiert ist. Und das sind meistens hauptsächlich die Termine zwischen Weihnachten, Neujahr, die ich dann rüberfliege, auch in die Staaten mit der Familie. Mittlerweile mein Sohn auch schon Enthusiast auf jeden Fall, kommt auch sehr, sehr gerne mit, natürlich direkt in die richtigen Bahnen gelenkt auch, und ist natürlich mega. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, wir schauen nicht nur in Seattle die Spiele halt auch, sondern wir sind letztes Jahr zum Beispiel in Chicago gewesen bei dem Spiel von den Seahawks. War auch mega, das Ganze mal, war mein erstes Auswärtsspiel, das mal so mitzuerleben. Aber natürlich geht nichts übers Lumenfield halt, ne, so diese Heimatmosphäre mitzunehmen, wofür die Seahawks ja auch ligaweit bekannt sind. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und da versuche ich natürlich mir hier und da immer mal das so ein bisschen freizuschaufeln. Und klar, vor 3 Jahren, glaube ich, genau 2022, war ja die große WM in Katar, die große umstrittene. Und da war ja quasi alles ein bisschen umgedreht. Da hatten wir quasi eine längere Pause über den Winter, also da haben wir, glaube ich, im November aufgehört zu spielen. Und deswegen konnte ich in der Zeit dann auch nochmal rüber. Aber wie gesagt, es ist manchmal nicht ganz leicht. Ich freue mich dann auch schon so ein bisschen, wenn Fußball vorbei ist, weil dann kann ich hoffentlich auch ein paar Spiele mehr auch live vor Ort sehen.
Ja, ich hoffe erstmal, dass deine Karriere natürlich noch lang geht und du so lang spielen kannst, wie du willst. Aber es ist natürlich dann auch cool, wenn man zum Groundhopper werden kann und noch so ein paar Stadien in den USA sich angucken kann. Ist natürlich noch eine so eine Frage, wenn du jetzt zurückguckst auf die letzten 10, 15 Jahre Fan sein, was ist so dein Lieblingsspieler bei den Seahawks? Wer hat sich da am ehesten rauskristallisiert als?
Also ich glaube, ich habe zwei relativ große Namen auch in der Zeit. Also ich muss sagen, auf der Defense-Seite ist es ganz klar Cam Chancellor gewesen. Mega Safety gewesen. Ich glaube auch viel zu früh mit seiner Nackenverletzung. Der musste ja dann auch aufhören. Ich glaube, der hätte den Seahawks auch in den letzten Jahren auch gut getan, wenn er noch ein bisschen dabei geblieben wäre. Aber mein absoluter Held ist wirklich Russell Wilson, muss ich sagen. Also das ist schon, mit dem habe ich es auch immer gehalten, auch nach dem Trade. Ich weiß noch, wo ich die Nachricht von dem Trade nach Denver bekommen habe, da war ich richtig traurig, muss ich sagen. Also das war wirklich so ein Moment, der mich so ein bisschen hat auch ungläubig zurückgelassen hat, wo ich gedacht habe, das stimmt sicher nicht und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das Gesicht der Franchise und so ein verdienter Spieler. Das kann nicht einfach sein, bloß weil die seinen Vertrag nicht verlängern wollen, dass sie ihn abgeben. Aber am Ende des Tages war es so. Russell ist wirklich einer, wo ich sage, das ist wahrscheinlich mein Seahawks-Spieler, aber auch klar aus eigener Erfahrung, auch aus dem Fußball heraus, ist es natürlich so halt, klar, ne, man wünscht sich das immer, ne, dass du als Spieler oder das als Fan auch, dass Spieler halt ihre ganze Karriere bei einer Franchise, bei einem Verein bleiben. Aber das ist leider in den seltensten Fällen so. Nichtsdestotrotz verfolge ich Russ natürlich trotzdem noch, auch wenn er jetzt im Big Apple mittlerweile gelandet ist. Ich hätte ihn auch in Pittsburgh, hätte ich ihn auch gerne länger gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ist es an der Zeit für neue Helden auf jeden Fall.
Ja, das ist definitiv so. Wir sprechen gleich auch noch definitiv über die Seahawks allgemein, so wie gerade der Stand quasi ist. Aber eine Frage habe ich noch, weil das ist auch auf den Instagram-Profilen sowohl von dir als auch den Seahawks sehr prominent vorgekommen, nämlich deine Man Cave. Da hängt ja auch das große Russell Wilson-Trikot relativ prominent. Wie ist es dazu gekommen, dass du dir so eine Höhle eingerichtet hast? Und ich muss natürlich vorher nochmal sagen, also alle, die irgendwie Instagram haben, ne, geht mal auf das Profil von Kevin oder von den Seahawks und guckt euch das an. Sieht wirklich sehr beeindruckend aus, aber genau, wie ist dazu gekommen und was bedeutet das für dich, so einen Raum zu haben?
Ja, erstmal in erster Linie kam es, weil wir uns entschieden haben, hier in Heidenheim ein Haus zu bauen. Dann hast du ja so ein paar Möglichkeiten, sage ich mal, auch die Räume ein bisschen individueller anzulegen. Und ich konnte bei meiner Frau herausschlagen, dass ich halt ja so eine kleine Man Cave dann auch für mich rausbekomme. Es ist einfach mega, weil klar, Football geht von im Idealfall von sonntags 19 Uhr bis abends 2.30 Uhr. Da ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn du das dann im Wohnzimmer guckst. Und meine Frau ist Lehrerin, das heißt, sie muss am Montag früh raus. Mein Sohn geht auch noch zur Schule, das heißt, die können sich das nicht erlauben, wenn ich da unten durch die Gegend schreie, wenn es bei den Seahawks oder auch selbst bei den anderen Spielen, die ich auch sehr, sehr gerne gucke, heiß hergeht. Also da muss ich sagen, bin ich auch sehr, sehr emotional, was dieses Verfolgen der Spiele angeht. Und das ist natürlich ein mega Rückzugspunkt einfach. Muss ich ehrlich zugeben, ist dementsprechend natürlich auch eingerichtet. Wie gesagt, ist schon, ich würde mich schon als Seahawks Ultra bezeichnen auch. Ich glaube, ich habe viel Merch schon rübergeschifft hier aus Amerika. Klar, und wir haben ja gerade drüber gesprochen über den Russell Wilson Trade nach Denver. Das war nochmal so der letzte Moment, wo ich so gedacht habe, okay, ich brauche irgendwie nochmal ein Trikot. Und damals gab es in dem NFL-Shop irgendwie so ein Sale von diesen Match-Trikots. Und da ich gedacht, okay, komm, da musst du halt nochmal schnell zuschlagen. Und das ist quasi dann das letzte Russell Wilson-Trikot des Seahawks gewesen. Da habe ich gedacht, okay, das kannst du nicht entgehen lassen. Aber ich habe auch mittlerweile, ich glaube, 6, 7 Helme sind auch dazugekommen. Also diese Alternativhelme oder Helme, die sie leider auch nicht gespielt haben, aber die ich einfach cool fand vom Aussehen her. Und deswegen ja, ist schon wirklich ein mega Rückzugsort gewesen. Auch klar, ist auch auf Fußball ist halt einfach mega, mega fordernd und auch mental sehr fordernd. Und da ist es einfach mal schön, auch mal weg von seinem Job zu kommen. Und das geht bei sowas am besten, weil da machst du die Jalousien Rollladen, machst einfach dicht. Und da geht es dann wirklich nur um Football. Da geht es um diese Leidenschaft halt einfach, diesen Sport ja zu leben halt auch und aufzusaugen halt einfach. Und da bin ich halt einfach wirklich nur Fan, wenn ich da runtergehe. Und das ist auch wahnsinnig erfrischend einfach. Und deswegen, mega cool, dass es so geklappt hat halt auch. Und ich hoffe, es ist zur Zufriedenheit der Community auf jeden Fall eingerichtet. wie gesagt, kann nur mal sagen, ist mega, mega cool.
Es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Falls ich irgendwann mal in Heidenheim bin, werde ich mich melden und komme dich besuchen zum
Vielen Dank, sehr gerne, sehr gerne.
Okay, ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall rausgekommen, dass du ein super Ultra-Seahawks-Fan bist sozusagen, hast du eben schon selbst gesagt. Wir wollen natürlich aber auch ein bisschen über das Team sprechen. Auch deine sportliche Meinung interessiert mich und uns natürlich zu, wie denn jetzt eigentlich der State of the Seahawks ist. Wir haben vor etwas mehr als einer Saison ein neues Trainergespann bekommen. Wir haben diese Saison mal eben noch den Starting Quarterback ausgetauscht, plus den Star Wide Receiver, also große tiefe Veränderungen im Kader, in dem, wie die Seahawks sind, gerade auch nach der langen Zeit mit Pete Carroll. Erstmal grundsätzlich würde mich die Frage interessieren, denkst du, die Seahawks sind auf dem richtigen Weg? Und was denkst du, ist so kurzfristig vielleicht auch möglich, jetzt unter den neuen Bedingungen rauszuholen?
Ich glaube, man muss dafür ein bisschen weiter ausholen. Und an erster Stelle möchte ich erstmal sagen, ne, ich bin auch nur Fan. Ne, ich habe ja auch kein, ne, ich arbeite ja quasi nicht in dem Business. Das heißt, es ist meine laienhafte Meinung aus den letzten Jahren schauen und verfolgen. Ich glaube, man muss ein bisschen zurückgehen auch zu dieser Entlassung von Pete Carroll, wo, ne, der ja immer gesagt hat, auch nach diesen schwierigen Jahren in seinen letzten Amtszeiten, er möchte keinen krassen Rebuild machen. Er hat immer davon gesprochen, es geht immer darum, Contender trotzdem zu sein und nicht in diesen Rebuild-Modus zu gehen. Ich glaube, da hat man das dann so ein bisschen verpasst. Ich finde, auch da ist es einfach nur eine Terminologie halt einfach. Also, ob du jetzt sagst, du bist im Rebuild oder nicht, ist dahin. Es geht ja darum, wie verhältst du dich mit den Spielern? Welche Spieler verlängerst du? Welche Spieler holst du dazu? Ich glaube auch, dass mit der Entlassung von Pete Carroll ein klares Zeichen war, auch hin zu Mike McDonald halt, auch einem Trainer, der ein defensives Mastermind ist, glaube ich auch, ne, der auch viele Sachen in der Defensive erstmal grundlegend anders strukturiert hat, weil das ist ja auch der Football, für den Seattle auch bekannt ist. Eine sehr, sehr starke Defense und ein starkes Run-Game einfach, ne, wo viel auch drauf aufbaut. Und ich glaube, mit Mike McDonald haben sie einen sehr, sehr jungen Head Coach gefunden, der sehr gut dahin passt, der sehr gut nach Seattle passt. Ich persönlich als Fan finde das natürlich cool, wenn du halt einem jungen Coach diese Chance einfach auch gibst. Der ja aber auch schon nachgewiesen hat, ich glaube, in Baltimore ist er davor gewesen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Genau, der ja auch schon nachgewiesen hat, dass er eine gute Defense aufstellen kann und der ein gutes Playbook auch für die Defense hat. Ich finde, man hat auch schon jetzt in der vergangenen Saison einiges gesehen, wo man gesagt hat, okay, das passt auf jeden Fall. Und dann klar, natürlich mit Geno Smith einen Quarterback gehabt, der von den Zahlen ja gar nicht verkehrt war, aber wo du wahrscheinlich als Fan sagst, unspektakulär halt auch irgendwie. Ne? Also hat jetzt nicht so wie Russell halt, ne, diese ganz tiefen Bälle geworfen. Was er natürlich brutal gut konnte, waren diese Bälle über die Mitte werfen, diese 15, 20 Yards Bälle, die hat er wirklich echt sehr, sehr gut geworfen, muss man sagen. Aber man hat einfach auch gesehen, die Problematik war, und das ist seit Jahren ja schon gewesen, das hatte Russell ja auch, in der Offense-Line halt einfach. Mhm. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, vom Team-Rank her, von den Pressure-Rankings, wirklich absolut Bottom halt gewesen, glaube ich, 29, 28 irgendwas der Liga. Und das ist natürlich nicht das. Wir haben auch eine starke Division halt mit den 49ers und mit den Rams. Cardinals kommen auch langsam wieder so ein bisschen, ne? Also von daher, ne, musst du dich ja da halt auch gut durchsetzen können. Und klar, dann ist Gino gegangen. Oder wollte gehen, oder man hat sich es halt anders vorgestellt und hast mit Sam Darnold jetzt jemanden geholt, der ja, sage ich mal, auch nicht die leichteste Karriere hatte oder die geradlinigste Karriere hatte, sondern auch seine Auf und Abs hatte. Glaube ich, aber eine relativ gute Vertragssituation mit ihm gefunden hast. Ich glaube, das habt ihr in der vorherigen Folge auch, glaube ich, schon mal angesprochen. Und ja, dann ging es ja so ein bisschen darum, wie baust du das Team um ihn herum halt auf? Hast klar mit DK Metcalf jemanden gehabt, der offensichtlich über die letzten zwei Saisons unzufrieden war mit dem, wo er stand oder was für ein Team er auch hatte. Und ich glaube, das war folgerichtig ihn, dass du ihn jetzt abgeben musstest einfach auch. Hast mit Tyler Lockett auch einen Veteranen einfach auch verloren, der jetzt auch sehr, sehr lange dabei war. Ja, und hast natürlich mit JSN jetzt jemanden, der so ein bisschen das ausfüllen muss. Cooper Kupp bin ich auch gespannt, ne? Kommt aus einer großen Verletzung raus. Ein Spieler, der einen Super Bowl auch schon gewonnen hat mit LA, glaube ich, der definitiv das Potenzial besitzt in der Offense. Und hast natürlich, klar, ich glaube, jeder schaut auch so ein bisschen auf Gray Zabel halt, ne? First-Runden-Pick. Ne? Brutal flexibel einsetzbar. Ich glaube, er hat im College alle 5 Positionen gespielt. Das ist natürlich auch so jetzt jemand, wo du sagst, ne, mag schauen, wie er es hinbekommt einfach. Ne, und ja, klar, dann hast du noch in der dritten Runde hast du noch einen Quarterback geholt, ne, mit Jalen Milroe. Bin ich auch gespannt, habe ich auch, also was ich so gelesen habe, war auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Und da bin ich auch gespannt, weil ich halte immer dann mit den jungen Kerlen, halte ich es dann auch immer sehr gerne. Ja, aber es ist dann immer cool, auch so für Fantasy-Football halt dann auch mal im Hinterkopf zu haben. Ne? Vielleicht gibt es da halt irgendwas, noch nicht diese Saison, aber nächste Saison vielleicht. Ja, und hast mit Nick Emmanvory halt auch einen Safety geholt, wo ich auch finde in der zweiten Runde, der hat auch wahnsinnig viel Potenzial und passt, glaube ich, wahnsinnig gut in diese Mike McDaniel Defense rein. Und ja, dann wird man sehen halt, ne, jetzt, wie gesagt, ist ja so ein bisschen so diese Phase, wo wenig passiert. Klar, Michael Dixon haben sie nochmal verlängert für 4 Jahre. Ich glaube, einer der besten Panther der Liga. Ist auch extrem wichtig. Dann nochmal einen 4-Jahres-Vertrag gegeben. Habe ich auch erst gesehen, hat 48, irgendwas Yards per Punt. Also es muss man schon sagen, ich glaube, ist irgendwas in den Top 3 NFL All-Time. Also kann er es ja nicht so verkehrt machen. Und ja, viele Junge dabei halt, auch gerade die Cornerback-Position finde ich extrem gut besetzt. Und dann, wie gesagt, geht es einfach darum, gut in die Saison zu kommen. Kenne ich ja aus der eigenen Erfahrung, kann ich es auch nur sagen, ne? Beim Fußball ist ja genau das Gleiche, ne? Du versuchst in den Vorbereitungsphasen dich halt gut zu finden, schnell diese Philosophie, die Trainer umsetzen wollen, auch zu verinnerlichen. Und dann geht es darum, das Ganze wegzuarbeiten und halt zu schauen. Und da bin ich mal gespannt, auch direkt in den ersten Preseason-Spielen zu Hause gegen die Raiders. Ja, ob man da vielleicht schon ein bisschen was von erkennen kann.
Ich bin auch gespannt, auf jeden Fall. Du hast eben das Thema O-Line angesprochen, die natürlich so ein bisschen das Problem war die letzten Jahre, also immer auch deutlich erkennbar das Problem war. Jetzt sind im Draft wieder 3 Picks in die O-Line geflossen. Hast du das Gefühl, dass sie die Lücken schließen konnten? Oder ist da für dich immer noch Nachholbedarf auch im Kader?
Oh, ich finde das, du musst schon noch ein bisschen schauen, dass da noch ein bisschen was kommt. Klar, du hast mit Abraham Lucas und mit Charles Cross 2 Spieler, glaube ich, die mehr oder weniger gesetzt sind. Klar, für Gray Zabel, ne, schaust du dann halt so ein bisschen, ne, wo baust du ihm vielleicht so ein bisschen ein. Ah, ich, wie gesagt, Rookies ist natürlich schwer, gerade in der O-Line, finde ich, die direkt zu installieren, weil eigentlich müssten sie direkt von Anfang an funktionieren, weil sonst, ne, wenn dann mal 2-3 Sacks über dich laufen, dann bist du halt relativ schnell verbrannt, dann glaube ich auch, beziehungsweise hast einen schweren Stand, ne, denn lesen das die kommenden Defenses, lesen das immer wieder, das heißt, du wirst immer und immer wieder diesen Druck bekommen auch. Und klar, hat man auch gesehen, für das Running Game ist ja extrem wichtig halt, ne, dass du eine gute O-Line hast, ne, dass du die Gaps einigermaßen frei blockst, weil du hast ja mit Kenneth Walker einen sehr, sehr guten Running Back, ne, einen sehr, sehr athletischen Running Back, den musst du ja, sag ich mal, in Anführungszeichen nur ins Laufen bekommen und dann ist es ja wirklich jemand, der auch wirklich Yards machen kann. Aber klar, ne, wenn der halt schon quasi hinter der Line of Scrimmage schon den ersten Körperkontakt hat, dann wird's schwierig halt auch. Ich hoffe wirklich, dass sie das fixen können mit der O-Line. Das ist, glaube ich, der größte Punkt dieser Offseason. Und da haben sie jetzt mit den Picks, wie gesagt, vor allem mit Gray Zabel halt einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und dann wird man sehen, ob man vielleicht nochmal nachlegen muss oder ob sich das jetzt so durchsetzt, wie es ist.
Ja. Perfekt, dann natürlich abschließend die Frage, wie beenden die Seahawks die Saison? Was meinst du, wie weit kommen sie? Kommen sie in die Playoffs oder wie wird der Record am Ende der Saison sein?
Also es wird definitiv einer über 500 sein, also es wird definitiv eine Winning Season sein, das glaube ich schon. Dass sie sich gerade auch in der eigenen Division, glaube ich, deutlich, ob es ein Division-Win wird, weiß ich nicht, aber sie werden auf jeden Fall Erster oder Zweiter, definitiv. Möchte ich meine Hand für vorsichtig ins Feuer legen, zumindest mal. Ja, und dann, also wenn man ehrlich ist, wenn wir es in die Playoffs schaffen, ist es schon ein großer Schritt für dieses Jahr, glaube ich. Weil ich glaube, dass es ein sehr, sehr junges Team ist, mit wahnsinnig viel Potenzial, was aber definitiv noch 1 oder 2 Jahre braucht, um wirklich zu sagen, halt, man geht auch tief in die Playoffs rein. Ja, und ich glaube auch gerade, wenn man auf die andere Seite rüberschaut, in die AFC, die ja wirklich zurzeit auch Teams hat, die in ihrer Prime zurzeit auch spielen, gefühlt. Egal, ob es Buffalo ist, KC sowieso. Aber das sind halt alles Mannschaften, wo du das Gefühl hast, Cincinnati, wo du das Gefühl hast, boah, irgendwie von denen könnte es jeder halt irgendwie schaffen halt auch. Und deswegen, klar, hoffe ich, wie immer, eigentlich auf eine Playoff-Teilnahme, weil ich glaube, dass auch so für so ein junges Team das auch gut ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es ein tiefer Lauf wird dann in den Playoffs dann selber und ja. Aber ich lasse mich natürlich auch vor allem da, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
Das wollen wir hoffen, aber ich meine, Playoffs wären natürlich schon mal ein guter Start und Winning Season sowieso. Man hat ja den Eindruck, dass sie Mike McDonald den 6-Jahres-Vertrag auch nicht ganz umsonst gegeben haben, sondern dass da auch eine langfristige Idee hintersteckte und nicht wie in anderen Teams dann diese Hire-and-Fire-Mentalität sehr schnell irgendwie so zum Tragen kommt und Coaches wieder schnell weg sind. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass wir da vielleicht auch langfristig gut aufgestellt sind.
Ja, muss man ja auch sagen, aus der Vergangenheit heraus, ne, egal ob es mit Mike Holmgren ist oder mit Pete Carroll jetzt gewesen ist, die Seahawks waren ja wirklich auch eine Franchise oder sind eine Franchise, die ja an Kontinuität auch interessiert sind, ne, und nicht an diesem schnellen High-End-Erfolg. Klar, was manchmal als Fan, wo du dich als Fan natürlich schon manchmal fragst, boah, ein bisschen mehr darf es vielleicht schon sein, aber trotzdem auf Kontinuität und auf lange Sicht gesehen, glaube ich, gehen sie schon einen sehr, sehr guten und auch den richtigen Weg. Und die Menschen, egal ob in Seattle, in Amerika oder auch hier in Deutschland, die tragen es auch einfach mit, weil ich glaube, man sieht schon, dass sich was entwickelt, dass viele interessante Spieler dabei sind. Und deswegen gehen wir alle zusammen diesen Weg bedingungslos gerne mit.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Und diese Kontinuität, die hat natürlich auch was Beruhigendes, einfach immer zu wissen, dass man wenigstens nicht ganz schlecht ist. Anders jetzt als zum Beispiel, keine Ahnung, okay, die Eagles sind immer so das Beispiel für, die haben 2 Super Bowls gewonnen, haben aber auch mal eine Saison auf Platz 3 beendet, auf dem drittletzten Platz beendet, ja, so ungefähr. Und die 49ers, die recht häufig im Super Bowl dabei waren, die nicht gewonnen haben, aber auch mal eben an Nummer 3 gepickt haben. Mir persönlich ist da auch die Stabilität lieber. Aber gut, wollen wir hoffen, dass es langfristig bergauf geht.
Definitiv.
Und jetzt haben wir mit dir hier einen Bundesliga-Profi sitzen und das wollen wir natürlich nicht ungenutzt lassen und auch nochmal ein bisschen was von dir zu dem ganzen Themenkomplex oder ein bisschen was zu deinen Erfahrungen als Profisportler zu hören. Das ist für uns natürlich auch immer interessant, weil wir alle, die wir in Bürojobs arbeiten oder irgendwo draußen in der Natur, natürlich überhaupt nicht nachfühlen können, was eigentlich so ein Profisportler den ganzen Tag leistet oder die ganze Karriere, auch das ganze Leben darauf abzielt, quasi eben in seinem Sport sein zu können. Und da würde mich als erstes mal interessieren, was die Position im Football gewesen wäre, die du am liebsten gespielt hättest, wenn du denn hättest NFL-Profi werden können.
Also auch mit dem gewissen Schuss an Realität, muss ich dazu sagen, glaube ich, gibt es in Deutschland, in Europa, ich lasse mich immer gerne eines Besseren bezeugen halt auch, gibt es, glaube ich, wenig Positionen, weil die wir generell einfach so aus dem Stegreif spielen können, ne, weil du musst damit halt einfach groß werden, halt auch, ne, diese Abläufe kennen, du musst durch die Highschool, College halt alles gehen, um das zu verstehen. Aber ich muss sagen, also auf der offensiven Seite wäre ich wirklich gerne Running Back geworden, weil ich glaube, klar, ich bin nicht der Schnellste im Antritt, gebe ich zu. Aber wenn ich dann erstmal am Rollen bin, dann glaube ich, hoffentlich bringe ich so eine gewisse Wucht einfach mit. Und das würde ich, glaube ich, sehr, sehr gerne spielen. Auch so Tight End und so finde ich mega interessant, weil du auf der einen Seite blocken kannst, auf der anderen Seite aber auch genauso Bälle fangen kannst. Finde ich da mega interessant. Aber genauso auf der Defense-Seite, also Linebacker oder so, hätte ich mir auch gut vorstellen können. Also das wäre auch so eine Geschichte gewesen. Finde ich mega interessant, ne, weil es auch so ein Mix ist aus Run-Verteidigung halt, ne, wo du halt dann mal wirklich mitten im Geschehen bist, aber auch viel Zone-Verteidigung oder Mann-Verteidigung dann halt auch, wo du dich dann halt um einen gewissen Bereich kümmerst oder halt auch direkt nur um einen Gegenspieler. Das hätte mich schon mal gereizt. Also das würde mich schon mal interessieren, wie da der Weg gewesen wäre, wenn man vielleicht auf der anderen Seite des Teichs geboren geworden wäre.
Ich hatte natürlich jetzt, weil du Torwart bist, eine andere Position im Kopf. Das ist der Kicker, logischerweise. Und da mal die Frage mit, also natürlich einigermaßen ernsthaft auch gefragt, was meinst du, wie groß ist der Unterschied zwischen so einem NFL-Kicker und einem Bundesliga-Torwart? Meinst du nicht, dass ein Bundesliga-Torwart, der berufsmäßig einen anderen Ball, okay, nee, aber ja, den auch sehr, sehr weit schlagen können muss zum Beispiel, dass der nicht auch ein NFL-Kicker werden könnte?
Potenziell natürlich schon, klar. Der Ablauf von quasi Ball halten und also quasi dann dieser anatomische Ablauf, Ball halten, ausholen, Ball treffen, ist ähnlich. Ich glaube tatsächlich aber, dass es deutlich schwerer ist, als es aussieht. Ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Technik hinter. Kann ich auch ehrlich zugeben, auch ich habe mit meinem Kumpel schon mal auf dem Feld gestanden und habe einfach versucht, das Ei irgendwie so geil wie möglich durch den Raum zu kicken. Aber so geil sieht es dann halt irgendwie dann doch nicht aus und so einfach ist es dann doch nicht. Und vor allen Dingen müssen wir eher darüber sprechen. Klar, technisch ist immer eine Frage, aber ich glaube, die mentale Belastung oder die mentale Anforderung sowohl an Kicker wie Panther ist sehr, sehr hoch, weil du eigentlich gar keinen Raum für Fehler hast. Ich glaube, mittlerweile ist es so, alle NFL-Coaches sagen, alle Kicks, die innerhalb oder alle Field-Goal-Versuche, die innerhalb von, ja, sagen wir mal 40, 45 Yards sind, sind ein Muss eigentlich mehr oder weniger, egal wie die Bedingungen außen drumherum sind, egal ob es windig ist, ob es regnet, ob es schneit, ob es kalt oder warm ist, egal wie die Spielsituation ist. Das ist, glaube ich, erstmal eine große Herausforderung. Und klar, als Panther auch, du hast eine wahnsinnige Verantwortung für die Field Position halt, ne? Also wenn du halt den Punt versaust, ne, dann machst du es deiner Defense auch direkt schwer halt dann auch. Und deswegen, also glaube ich, erstmal ist es eine große, große mentale Belastung. Und dann glaube ich auch, dieser technische Ablauf ist gar nicht so einfach. Aber klar, natürlich ist es ein Bewegungsmuster, was du lernen kannst. Ich sag mal, gerade so ein Field-Goal-Versuch ist ja ähnlich zu vergleichen wie mit einem Abstoß vom Tor. Du hast einen ruhenden Ball oder eine ruhende Position. Du hast einen kontrollierten Anlauf. Ist ja bei mir ähnlich, kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, bin ich auch ehrlich. Du stellst dich hin, du positionierst dich zum Ball, wie die Kicker es ja auch machen. Dann der Holder pointet mit dem Finger dahin, wo der Ball hinkommt. Und dann gehen sie ihren Anlauf quasi rückwärts durch. Und genauso läuft das bei einem Abstoß beim Tor eigentlich auch. Und dann am Ende, du hast es gerade gesagt, der Ball hat natürlich eine andere Form und dementsprechend brauchst du natürlich ein anderes Trefferbild dann auch. Aber klar, die Abläufe sind grundlegend erstmal vergleichbar. Aber ich glaube tatsächlich und auch aus der Erfahrung heraus, ist es nicht so einfach, okay, ich kriege den Ball und knüppel das Ding halt einfach mal durch den Raum. Also so einfach geht es dann doch nicht. Dann möchtest du ja auch bei einem Punt eine gewisse Hangtime einfach auch haben. Das heißt, du brauchst eine gewisse Höhe, brauchst aber auch eine gewisse Weite dazu. Und ja, das alles in Kombination mit, klar, beim Kickoff gerade halt auch, dass du eine Landing Zone treffen musst, ist dann halt gar nicht so leicht. Und dann hast du ja natürlich auch noch das Defense-Team, was dich versucht zu blocken halt auch. Also das kommt ja dann halt auch immer noch dazu. Das ist ja, das fällt ja bei mir zum Beispiel komplett weg. Also sobald ich einen Ball in der Hand habe oder auch beim Abstoß, hat keiner die Möglichkeit, mich irgendwie zu blocken oder so, ne? Oder mich auch körperlich zu berühren in dem Sinne halt auch, ne? Und ich glaube schon, dass das irgendwo im Hinterkopf halt auch immer dabei ist, ne? Was natürlich auch ein bisschen was mit Selbstschutz zu tun hat. Das versuchen die wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, irgendwo halt auch abzutrainieren. Das sieht man dann ja auch, ne? Wenn gerade so Punts geblockt werden, die Panther schwingen ja trotzdem ihr Bein durch, ne? Egal, ob der Ball jetzt noch da ist oder nicht. Das heißt, sie müssen ja schon halt irgendwie quasi davon ausgehen, okay, ich führe meinen Bewegungsablauf so durch, wie ich es wollte, egal, ob ich geblockt werde oder nicht. Und das ist natürlich schon eine große mentale Belastung, definitiv.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gefühlt oder so von dem, was ich so als Fan mitnehme, ist das wahrscheinlich vergleichbar wie mit einem Elfmeter, den du in einem großen Stadion schießen musst, bei einem engen Spielstand oder so, wo du auch natürlich enorme psychische Belastung, mentale Belastung hast.
Genau, also ich glaube, von der mentalen Belastung her kommt das dem eher, glaube ich. Weil du halt einfach, du gehst zu 95-99% von einem Erfolg aus.
Richtig.
Genau. Gehst davon aus, okay, das wird auf jeden Fall erfolgreich, egal Elfmeter, Field Goal oder Punt. Passiert so, wie es geplant ist. Aber das ist ja, genau das ist ja die Schwierigkeit. Ne? Die vermeintlich, in Anführungszeichen, einfachen Sachen immer und immer wieder richtig zu machen und sich dabei keine Fehler zu erlauben. Das sind ja auch Sachen, die, also mit Ausnahme vielleicht der letzten Saison, die solche Kicker wie Justin Tucker oder sowas halt ausgezeichnet haben. Ne, die waren immer verlässlich. Es gab quasi ab 30, 35, 40 Yards innerhalb dieser, konntest du die Augen zumachen. Und selbst bei Tucker war es so, da hast du gesagt, okay, selbst 50 Yards sind für den eigentlich kein Problem. Ja. Und das ist natürlich dann auch eine extrem hohe Qualität.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also falls du dann irgendwann mal deine Bundesliga-Karriere beendest, in die Staaten ziehst und dann an einem Tryout teilnimmst, wir drücken dir alle Daumen.
Dankeschön, Dankeschön.
Hoffen, dass du auch da noch erfolgreich sein kannst. Genau, dann ist natürlich so ein spannender Punkt, wie sind so Trainingsbedingungen im Vergleich? Jetzt kommst du aus einem eher kleinen Bundesliga-Club, ihr habt auch ganz lange zweite Liga gespielt. Das ist jetzt sicherlich nicht vergleichbar mit den ganz großen der ersten Liga, aber zumindest trainiert ihr eben auf Profiniveau und dann sieht man im Vergleich diese Multikomplexe der NFL-Mannschaften. Da würde mich einfach mal interessieren, was wäre so das, was du am liebsten dann in Heidenheim auch gern hättest, was so ein Standard-NFL-Team hat und wo so die großen Unterschiede vielleicht auch liegen?
Ich möchte es vielleicht ein bisschen pauschaler machen. Ich glaube, der Unterschied zwischen amerikanischen Sportarten, egal ob Football ist natürlich ein Paradebeispiel, Football, NBA, aber auch die NHL und die MLB. Ich möchte mal behaupten, die sind dem Fußball wahrscheinlich 10 Jahre voraus. Mhm. Also ich glaube schon, dass da großer Vorsprung auf jeden Fall ist. Nicht natürlich, was das technisch-taktische angeht, aber wie mit den Körpern gearbeitet wird, ne? Also wie das individuelle Training gestaltet wird, wie Thema Krafttraining gestaltet wird, wie die Regeneration vorangetrieben wird, wie Ernährung vorangetrieben wird. Das sind da alles so Sachen. Du hast immer das Gefühl, so in Europa oder auch speziell im Fußball, die Leute sind immer nicht ganz so offen für neue Sachen. Und wenn man ehrlich ist, ist ja alles relativ einfach zugänglich, ne? Entweder über soziale Medien oder über Streamingdienste kannst du ja sowohl in die Vorbereitungen mit reinschauen, wie aber auch unter der Saison mal ein paar Sachen sehen. Du siehst natürlich nicht alles, klar, keine Frage, aber nichtsdestotrotz hast du einen sehr, sehr guten Einblick. Viele Spieler geben auf Social Media preis, was sie machen, was sie in der Offseason machen. Natürlich auch aus eigenem Interesse, gucke ich sehr, sehr gerne dahin. Einfach um zu schauen, auch was könnte man selber für sich mit implementieren in das Training. Und ich finde halt gerade, was das Thema Individualität angeht, weil ja jeder Körper und jede Position auch anders ist. Natürlich hast du im Football viel, viel mehr Positionen. Trotzdem sind aber 11 Spieler am Ende, entweder in der Offense oder in der Defense auf dem Feld oder im Special Team. Ja, das heißt also, gerade zum Fußball vergleichbar auf jeden Fall. Natürlich, der Kader ist viel, viel größer. Das heißt, du brauchst auch eine viel, viel größere Facility am Ende des Tages. Nichtsdestotrotz sind die Franchises extrem versucht, jeden wirklich so individuell zu behandeln, wie er auch ist. Und wirklich auch so jeden individuell mitzunehmen, dass er sich am besten entwickeln kann und dass er, wenn es drauf ankommt, nämlich zu den Matches, die beste Performance bringen kann. Und natürlich, das steht auch über allem, Verletzungsprävention, dass es da halt nicht einfach zu unnötigen, ich sag mal in Anführungszeichen, unnötigen oder vermeidbaren Verletzungen kommt, weil ich möchte behaupten, viele, viele muskuläre Verletzungen, sowohl vor allem im Fußball, passieren aufgrund einer von unzureichendem Krafttraining oder von fehlender Regeneration oder ne, das sind halt alles so Sachen, wo ich glaube, da könnte der Fußball sich vom American Football im Speziellen eine große, große Scheibe abschneiden, weil es gar nicht so unterschiedlich ist und was dieses grundlegende Training angeht. Und da muss ich sagen, gucke ich wirklich sehr, sehr gerne rüber. Deswegen wollte ich es auch speziell für Heidenheim sagen, weil selbst in der Bundesliga sind die Unterschiede sehr, sehr groß, weil du halt einfach dieses Gleichgewicht in der Finanzierung nicht hast. Klar, ich weiß, Fußballfans werden jetzt wieder mit dem Finger auf mich zeigen und sagen halt, ne, das wollen wir auch nicht, ne? Aber es ist halt einfach, man sieht, es ist leichter, infrastrukturelle Sachen umzusetzen, wenn du einfach Eigentümer bei den Vereinen hast, ne, oder halt in den Franchises hast, ne, weil die halt einfach ein, ein persönliches Interesse daran haben, dass das Ganze erfolgreich ist. Ne? Und wann bist du am erfolgreichsten? Wenn du die besten Bedingungen für deine Spieler schaffst. Ne? Sowohl was, wie gesagt, Regeneration, Training, was aber auch Know-how und Manpower einfach angeht, um das Team herum. Weil das ist ja das, ne, das wir wissen alle, ne, hast ja auch gesagt, ne, viele kommen auch aus der freien Wirtschaft. Und was ist immer am teuersten? Das ist immer das, ist immer das Personal. Personal ist immer am teuersten. Und die absolut teuersten sind deine Spieler im Verein oder in deiner Franchise oder im Team. Und das heißt, eigentlich musst du denen, ne, viele sagen halt immer, ja, ihr verdient doch genug und keine Ahnung, ihr müsst euch darum selber kümmern. Okay, kriege ich hin, ja. Aber nicht jeder Spieler kriegt das hin und nicht jeder Spieler wird den gleichen Weg gehen. Aber am Ende des Tages möchtest du doch, wir sind ja in einem Mannschaftssport, dass alle in die gleiche Richtung gehen. Das heißt, ich möchte doch die Spieler so lange wie möglich an den Facilities haben, damit sie sich bestmöglich auf die Spiele und auf das Training auch vorbereiten können und auch nachbereiten können. Und das schaffen die, finde ich, die Amerikaner in ihren Sportarten sehr, sehr gut. Sie haben einfach eine andere Denkweise, auch eine andere Art, wie sie mit dem Sport generell auch groß werden halt auch. Und deswegen glaube ich, ist da eine sehr, sehr große Gap dazwischen, was per se jetzt nicht schlimm ist. Aber ich finde, wenn man da so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, ein bisschen auch so dieses ablegt, ja, der Fußball funktioniert ja schon immer so und das ist ja schon immer so gewesen, dann gibt es noch wahnsinnig mehr, was man einfach auch machen kann.
Also ich nehme an und höre raus, dass du natürlich so Themen meinst wie jetzt Videoanalyse wahrscheinlich auch, allgemein Lernen aus Daten und so weiter. Dann die körperlichen Themen hast du eben angesprochen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das wahrscheinlich oft dann eine Geldfrage letztendlich. Und das ist natürlich dann häufig auch eine Priorisierungsfrage, weil in so einem Bundesliga-Verein oder in der Bundesliga es eben nicht das Salary Cap gibt, die Spielergehälter irgendwo limitiert und NFL-Teams wahrscheinlich einfach schlicht auch besser die Möglichkeit haben, über der Salary Cap dann halt für ihre Spieler noch zusätzlich etwas zu tun, also sich zusätzlich attraktiv zu machen.
Ja, definitiv klappt, weil im Endeffekt ist es ja so, muss man ganz klar sagen, ne, wie du es angesprochen hast, es gibt halt diese Obergrenze halt einfach und da führt kein Weg dran vorbei. Ne, wenn du und jeder weiß, wenn Patty Mahomes in deinem Team spielt, dann ist gefühlt ein Drittel deines Salary Caps weg. Ne, und das heißt, du musst andere Mittel und Wege finden, um Spieler davon zu überzeugen, dass sie halt auf ein wenig Gehalt verzichten, aber halt entweder in einem super krassen Team spielen oder eine super krasse Infrastruktur haben mit einem, ich nenne es mal Service-Team drumherum, also mit Trainern, mit Therapeuten, mit Nutrition Scientists, mit Köchen, ne, also halt alles, was man sich halt nur so vorstellen kann, weil dann sind, ich möchte mal behaupten, 95% der Spieler bereit, auch auf Gehalt zu verzichten, weil sie halt so professionell sind und sagen, hey, pass auf, es geht nicht nur ums Geld. Natürlich, klar, Wirtschaftlichkeit spielt immer eine Rolle, auch auf der Spielerseite. Aber ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte eine lange Football-Karriere haben. Ich möchte eine lange Fußball-Karriere haben. Das heißt, ich muss mich um meinen Körper kümmern. Und wenn der Verein oder die Franchise alles dafür tut, dann fühle ich mich ja mehr zu dieser Franchise hingezogen oder mehr zu diesem Verein auch hingezogen. Ich identifiziere mich ganz anders damit. Ne, wenn es wirklich nur ums Geld geht, dann ist es auch so ganz oft dieser Eindruck, der dann nach außen hin entsteht, okay, das sind in Anführungszeichen Söldner, obwohl ich diesen Begriff gar nicht mag, weil auch diese Spieler trainieren und spielen hart. Aber im Endeffekt ist das halt so. Also da geht es wirklich nur darum, okay, wo kann ich das meiste Geld verdienen? Und wenn es dort nicht mehr der Fall ist, dann ziehe ich halt weiter. Aber natürlich Spieler denken auch teilweise langfristig und sagen, okay, wo kann ich mich am besten entwickeln? Und da zählt einfach eine gute Facility und ein gutes Team einfach auch dazu. Und da achten Spieler schon extrem drauf, muss ich sagen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann ein Thema, was auch immer wieder diskutiert wird, sowohl im Fußball als auch im Football. Ihr habt mit Heidenheim letztes Jahr zum ersten Mal europäisch gespielt, dann kam am Ende der Saison noch die Relegation dazu und so hast du rekordverdächtige 42 Pflichtspiele gemacht. In den Saisons davor waren es deutlich weniger dann häufig. Mhm. Andere Profifußballer spielen mittlerweile fast 60 Spiele diese Saison, wenn sie international sehr erfolgreich sind, nationale Pokale dazukommen, jetzt die Club-WM als neuester Wettbewerb. In der NFL ist es so, dass wir mal 16 Spieltage hatten, jetzt haben wir 17. Die Diskussion um den 18. wird schon geführt. Da ist natürlich die Frage, wie ist da die Entwicklung, wie siehst du da als Sportler die Entwicklung? Genau, ja, erzähl mal was dazu, was da dein Eindruck ist und wie weit man dieses Thema zusätzliche Belastung noch treiben kann.
Ja, also es ist natürlich ein Balanceakt so ein bisschen, ne? Weil auf der einen Seite, wie gesagt, habe ich ja eben schon auch gesagt, auch Spieler möchten natürlich viel Geld verdienen, keine Frage. Ne? Das wäre gelogen, wenn ich es verneinen würde. Das heißt, du musst auch den Verein oder den Verantwortlichen die Möglichkeit geben, dass sie auch viel Geld einnehmen, weil sie können dir nur dann viel Geld bezahlen, wenn sie auch selber viel Geld haben. Und das heißt, ne, du hast eine gewisse Verpflichtung auch, öffentliche Termine und sowas alles wahrzunehmen. Natürlich, keine Frage, das gehört einfach dazu. Ganz abgesehen von den Spielen. Aber, was du auch gerade gesagt hast, und ich finde es sehr, sehr bedenklich, die Entwicklung, wo sie hingeht, und das hört man auch aus der NFL auch, aber ich kriege es natürlich durch den Fußball mit. Wie du gesagt hast, ne, du hast die normalen Ligaspiele, du hast die Pokalwettbewerbe, dann kommen meistens Nationalmannschaftsspiele dazu. Einfach mal jetzt an dem Beispiel jetzt genannt. Wir haben letztes Jahr im August mit der Saison gestartet, haben bis Mitte, Ende Mai gespielt. Und ich hatte dann 4,5 Wochen Urlaub, klar mit individuellen Workouts natürlich, ne? Also Urlaub ist bei uns nie Urlaub im Sinne von, du machst gar nichts, sondern das ist vielleicht mal eine Woche oder so. Also du mehr oder weniger trainierst du immer. Ne? Also das kannst du dir gar nicht erlauben, nicht zu trainieren. Vielleicht weniger, auch im Umfang und von der Intensität her, klar, keine Frage, aber du trainierst doch immer. Aber im Vergleich jetzt dazu, Spieler, die für ihre Nationalmannschaften unterwegs sind, haben in der Nations League gespielt. Das heißt, die haben direkt weitergespielt. Und Spieler, die jetzt mit ihren Vereinen auch noch top sind, spielen direkt die Club-WM weiter. Das heißt, die haben quasi gar keine Sommerpause faktisch. Und wir sind ja jetzt auch wieder in die Vorbereitung reingestartet, während die Club-WM aber noch läuft. Also das heißt, diese Spieler haben wirklich einen ganz, ganz kleinen, Raum jetzt für Erholung einfach. Und nächstes Jahr im Sommer ist ja genau die gleiche Problematik, weil da steht die große WM halt an. Und das heißt, du hast wieder keine Sommerpause. Und ich glaube einfach, das ist eine Entwicklung, die wird bald aufhören, weil sich Spieler einfach mehr verletzen werden. Das muss man leider so sagen, weil, wie gesagt, dem Körper sind irgendwann physiologische Grenzen gesetzt. Und das merkt man jetzt schon, ne? Wir kommen da so langsam ran, ne? Also klar, es gibt immer Verletzungen. Die kann man so oder so nicht verhindern, das ist dann halt einfach manchmal Pech. Aber Verletzungen aufgrund von Überlastung, muss man ganz klar sagen, haben deutlich zugenommen. Und ich glaube, das merken die Jungs in der NFL auch. Muss ja auch bei denen noch dazu sagen, die haben ja noch was ganz anderes im Vergleich zu uns, nämlich die internationalen Spiele, die für uns natürlich mega cool sind, keine Frage. Aber wir müssen keinen Kontinent verlassen. Wir müssen nicht in 5, 6, 7 verschiedene Zeitzonen rein. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz, ganz große Belastung auch wenn sie es natürlich kennen mit den Zeitzonen, ne? Da sind es dann aber halt, wir reden über 2, 3 Stunden vielleicht, aber wenn die Jungs nach London kommen oder sowas halt oder in München spielen oder in Berlin spielen, dann ist das eine wahnsinnig große Herausforderung für den Körper und hat einen wahnsinnigen Impact auch auf Thema Regeneration und sowas halt alles. Deswegen glaube ich schon, und ich glaube, die NFLPA hat das auch relativ deutlich gemacht, dass jetzt so langsam eine Grenze erreicht ist, dass es nicht mehr Spiele sein können, weil die Spieler dann halt einfach mehr verletzt sind und im Endeffekt leidet dann ja auch die Qualität des gesamten Spiels darunter. Ne? Man muss ja nur mal überlegen, halt, wenn Spieler wie Chase, wie Burrow, wie Patty Mahomes, wie Travis Kelce, keine Ahnung, ne? Also all diese High-Roller und all diese Stars, die wir auch tagtäglich an jedem Spieltag sehen wollen, wenn die aber jedes zweite Spiel verletzt sind, ne, dann hat das ja auch wieder einen negativen Effekt auf das gesamte Spiel halt einfach auch. Sowohl qualitativ, wie aber auch vom Entertainment-Faktor halt her. Und deswegen glaube ich schon, dass da jetzt so langsam eine Grenze erreicht sein sollte, auch definitiv, weil es einfach vom Körper, und da kann man nicht sagen, ja, die verdienen so viel und die müssen damit klarkommen, weil das sind ja auch Menschen. Wir sind ja auch Menschen halt, die an gewisse Regeln der Natur gebunden sind halt einfach. Das können wir ja nicht einfach so an die Seite legen. Und deswegen, ja, es ist ein Spagat aus einer gewissen Wirtschaftlichkeit, Kommerzialität, das ist mir alles klar, keine Frage. Aber im Endeffekt muss man dann auch an die Spieler denken, an die Gesundheit der Spieler denken. Und die ist bei so einer hohen Anzahl an Spielen definitiv nicht die erste Priorität. Und das ist schade manchmal.
Du hast gerade die internationalen Spiele schon angesprochen. Klar, auch da plant die NFL eine Ausweitung. Man sieht das diese Saison schon, dass dann auf einmal Dublin noch mit dabei ist zum Beispiel. Nächste Saison ist dann auch noch, geht's in die andere Richtung, in den Westen quasi. Und dann ist auf einmal Australien dabei. Also es sind natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen auch für die NFL jetzt absehbar. Du hast eben gesagt, so ihr müsst ja nicht reisen. Ist ja die Frage, wie lange die Bundesliga da noch den Spaniern und den Engländern hinterherguckt.
Definitiv,
weil,
ja.
Hier der spanische Pokal ja zum Beispiel, ich glaube, ab Halbfinale schon in Nahost ausgespielt wird. Ja. Da kann natürlich auch noch was auf den Fußball zukommen. Oder da wird mit Sicherheit auch noch was auf den Fußball zukommen.
Definitiv. Auch der Fußball versucht sich ja da weiterzuentwickeln und neue Märkte zu erschließen und versuchen, wie kann man dieses Thema Fußball noch weiterbringen? Ich möchte das ja auch per se gar nicht schlecht heißen, weil es gibt ja überall auf dem Planeten Leute, die gerne Fußball schauen. Genauso wie es überall auf dem Planeten Leute gibt, die gerne Football schauen, die gerne Eishockey schauen, die gerne Basketball schauen. Aber es ist natürlich schon eine gewisse Schwierigkeit, wenn du das Ganze so sehr aufweichst, dass es gefühlt, übertrieben gesagt, nachher eine internationale Liga ist. Also dass du halt auf allen Kontinenten spielst und sowas halt. Also ich finde schon, dass es auch für die Leute dann irgendwann nachher nicht mehr attraktiv ist, so weit weg dann eine Sportart zu nehmen, weil, wie gesagt, du musst als Franchise, wirst du nachher dann irgendwann anfangen, deine Spieler davor zu schützen. Das heißt, du wirst bei den internationalen Spielen unter Umständen nie die besten Formationen sehen. Das kann sowohl im Fußball wie auch in der NFL dann passieren, weil die Vereine einfach sagen, hey, pass auf, das ist halt nur ein oder zwei Spiele das Jahr. Vielleicht schaffen wir es so, aber ich kann nicht jedes Mal das Risiko gehen, quasi meine Starspieler dort zu verheizen. Mhm. Und deswegen dieser Entwicklung sollte man sich bewusst sein, so gern ich auch. Ich bin auch ehrlich, ich war auch bei dem Seahawks-Spiel in München gegen Tampa. Mega Event gewesen, keine Frage. Aber wie gesagt, was das für die Spieler bedeutet, sowohl die An- wie Abreise dann wieder, dann kommt es dazu, auch der Pitch oder der Turf ist ja halt dann auch ein bisschen was anderes im Fußball als im Vergleich zu einem Footballfeld. Und deswegen, ja, es hat definitiv zwei Seiten, ne? Und der sollte man sich nicht verschließen.
Ja, das glaube ich sofort. Zumal du ja auch als Spieler davon jetzt nicht wirklich was hast. Also du hast ja dann auch keine Zeit, irgendwie in München dir die schöne Stadt anzugucken oder in Europa Urlaub zu machen oder so, sondern das ist alles getrimmt darauf, dass du möglichst nicht aus dem Rhythmus kommst oder im neuen Rhythmus landest und nach dem Spiel, also bei den Seahawks war das so, dass sie nach dem Spiel direkt zurückgeflogen sind.
Ja, wie gesagt, du musst ja, genau, damit du halt einfach so schnell wie möglich wieder in deine Zeitzone reinkommst. Ja. Also umso schneller du halt da wieder bist, umso weniger bringst du halt deinen Biorhythmus durcheinander. Und ich kann das halt schon verstehen, weil wie gesagt, es geht um wahnsinnig viel Geld.
Klar.
Und das ist bei der NFL ist es ja noch, sag ich mal, gravierender, weil du einfach deutlich weniger Spiele hast unter der Saison.
Ja.
Das heißt, du kannst dir halt nicht erlauben, auch in der Bundesliga geht das auch nicht und auch in allen anderen Ligen nicht, kannst du auch keine Spiele wegschenken. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du 17 Spiele hast oder ob du 34 Spiele hast. Und deswegen sind die Coaches und der ganze Staff natürlich extrem darum bemüht, die Spieler so gut wie möglich halt, haben wir auch schon über Thema Facilities und so gesprochen, so gut wie möglich halt da auch zu betreuen und zu umgeben. Und das bedeutet eben auch, so viel wie möglich in deiner eigenen Zeitzone zu bleiben.
Ja. Du hast eben schon ein bisschen über das Thema Verletzungen gesprochen und im Blick sind da natürlich in der NFL vor allem auch immer Kopfverletzungen aufgrund von Kontakt an der Line und so weiter. Jetzt hattest du Anfang Mai auch eine schwerere Kopfverletzung im Spiel erlitten und da wollte ich dich nochmal fragen, zu wie du das wahrgenommen hast, nicht jetzt spezifisch die Situation, aber wie du auch danach die Bemühungen der DFL, der Liga wahrgenommen hast, dass du auch als Mensch langfristig gesund aus diesen Situationen wieder rauskommst und wie du das mit der NFL vergleichen würdest.
Ja, also der, was man definitiv vergleichen kann, ist dieses Protokoll. Da gehen wir genauso rein in dieses Concussion-Protokoll. Gibt da, ich glaube, es sind 5 oder 6 Steps, die ich durchgehen muss, wo dann auch immer ein Mediziner quasi gegenzeichnen muss, dass ich da durchgegangen bin und dass es erfolgreich auch war. Ja, es sind ganz einfache Sachen wie, ich habe einen Tag keinen Schwindel gehabt, ich habe einen Tag mich frei bewegen können. Dann geht's so langsam los, ne, Belastung, ganz einfach, ne, mal 10, 15 Minuten spazieren gehen, was ich glaube, jeder, der eine Gehirnerschütterung hatte, auch nachvollziehen kann, was wirklich extrem anstrengend dann ist, gerade zum Anfang. Und so baust du das halt immer auf. Und ich muss auch sagen, es gibt ja auch wahnsinnig viele Studien, auch natürlich in Verbindung mit dem American Football, dass Kopfverletzungen mit zu den schwerwiegendsten einfach zählen halt auch, weil du sie halt einfach nicht, du kannst sie nicht greifen, ne? Du siehst sie halt nicht auf MRT-Bildern, sondern du musst wirklich reinhören in die Sportler, die müssen in sich reinhören, okay, bin ich bereit dazu, bin ich nicht bereit dazu? Und dann hat jeder was anderes, was ihn antreibt. Ne? Also muss man ganz klar sagen, ne? Es gibt halt als Spieler, die wollen noch viel, viel erreichen. Ne? Und die gehen dann vielleicht einen Schritt zu früh halt einfach auch in das Ganze wieder rein. Und ganz klar, auch bei meiner Verletzung waren natürlich auch Neurologen dabei, mit denen man sich dann auch mal unterhält. Und die sagen halt ganz klar, wenn du halt zu früh nach einer Concussion direkt wieder so einen ähnlichen Impact bekommst, erhöht das dein Risiko für Langzeitschäden extrem, was Thema Alzheimer, was Thema Konzentrationsfähigkeit angeht, ne? Also alles solche Geschichten halt, die man ja nicht unmittelbar dann auch wahrnimmt, sondern halt, die sich halt erst später halt im Laufe der Zeit halt rausstellen. Und da muss man ja halt auch sagen, hat die NFL ja auch auf eine harte Art und Weise ja auch lernen müssen, das, was dagegen einfach getan werden musste halt auch. Ich glaube, Anfang der 90er ist das gewesen, wo das ja noch so ein bisschen, ja, es gab kein, oder es gibt keine Kopfverletzungen oder keine Kopfverletzungen, die mit dem Sport zu tun haben. Da wurde das ja immer so klein geredet halt alles, bis dann halt dann mal aufgefallen ist, boah, es ist schon komisch, dass irgendwie viele ehemalige Spieler gerade aus diesen 80er, 90er Jahren extreme Langzeitschädigungen haben. Und dann hat man dem Ganzen halt auch ein bisschen mehr Glauben geschenkt halt auch. Und so ist es natürlich beim Fußball auch. Und natürlich haben wir nicht diesen krassen Körperkontakt, auch gerade so im Hals-Nacken-Bereich, wie die NFL-Spieler. Aber nichtsdestotrotz, ne, auch bei uns im Zweikampf kann es mal rappeln, auch gerade wenn du mal einen Gegenspieler nicht kommen siehst. Da fehlt uns dann im Vergleich zur NFL halt einfach die Protection halt einfach auch, ne? Also vom Equipment einfach auch her. Und deswegen, es ist definitiv auch eine Geschichte, die auch im Fußball eine große Rolle spielt. Ne? Und wie gesagt, das ist ist bei jeder Kontaktsportart so, weil du dieses Thema Gehirnerschütterung, du kannst es einfach auf Bildern nicht sehen. Und das ist so dieses Schwierige halt einfach, das einzuschätzen und halt auch dem Ganzen, ja, so ein Gewicht halt auch zu geben, weil auch aus der eigenen Erfahrung heraus, nach 4, 5, 6 Tagen hattest du das Gefühl, hey, kein Problem, das geht schon wieder halt, ne, und das läuft schon wieder. Ja, aber da ist es halt schon wichtig, dass die Ärzte dann halt sagen, nee, das Protokoll auch aus der Erfahrung heraus sieht noch ein paar Tage länger vor. Und da muss ich sagen, macht die DFL auch einen sehr, sehr guten Job, dass das auch präventiv auch angegangen wird. Da muss man auch sagen, auch da wieder gibt es ja auch ganz normale Testungen jetzt zum Saisonstart. Da muss jeder Spieler durch, um, sage ich mal, in Anführungszeichen seine Spielerlaubnis zu bekommen, um zugelassen werden zu dürfen zu den Spielen, ne, durch die medizinische Voruntersuchung, den klassischen Medizincheck. Und da gehören auch neurologische Untersuchungen definitiv mit dazu, halt auch, um einfach schon mal Punkte zu haben, mit denen man dann auch vergleichen kann. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Vorfall wie bei mir eintritt, dann kann man halt schauen, okay, wie sind die Werte halt, ja, zum Anfang der Saison gewesen und wie waren sie jetzt nach dem Unfall? Und da einfach zu schauen, okay, wie ist der Regenerationsprozess, wie ist der Heilungsprozess? Und das ist schon ja, ein mega großes Feld. Und ich, ja, bin einfach froh, dass die DFL und auch die NFL natürlich da solche Protokolle auch hat. Und ja, weil es einfach um die Sicherheit der Spieler dann auch geht. Und jeder Spieler hat Familie, jeder hat Mama, Papa, die für einen die Daumen drücken. Jeder Spieler ist Vater von Söhnen, Töchtern, ist Ehemann. Ne? Und das sind natürlich alles so Sachen, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Ne? Und es gibt definitiv ein Leben nach dem Sport. Und da wäre es natürlich schön, für seine Angehörigen auch bewusst da sein zu können und nicht komplett zerlegt im Endeffekt.
Ja, also total interessant, sehe ich natürlich genauso. Wenn man dann auf die Fakten guckt, sieht man aber natürlich, dass zum Beispiel diesen neuen Protective Helm, den es in der Liga gibt, irgendwie gefühlt nur die Hälfte der Spieler trägt. Ne? Da fragt man sich schon irgendwie so ein bisschen, was fehlt da an Awareness, an was könnte vielleicht auch die Liga da noch tun, jetzt ohne direkt jetzt die Regeln machen zu müssen, du musst den tragen, aber was könnte man da vielleicht noch tun, langfristig solche Schäden eben zu vermeiden?
Boah, ist schwierig, weil du greifst ja dann, wenn, du hast es gerade gesagt, ich halte auch gar nichts davon, das vorzuschreiben, weil im Endeffekt muss ja jeder Spieler für sich selbst entscheiden. Ja. Weil man muss ja auch sagen, also alle Spieler, die es ja, also es betrifft ja nur bestimmte Positionsgruppen auch, die mit diesem Cap quasi spielen können. Da muss ja jeder Spieler auch, sage ich mal, von sich aus überzeugt sein, dass ihm das Ding weiterhilft. Ne? Wenn ich selber als Spieler davon nicht überzeugt bin, dann werde ich das Ding nicht tragen und dann wird es mich eher im Spiel auf irgendeine Art und Weise negativ beeinflussen. Deswegen glaube ich schon, klar kann man noch versuchen zu sagen, halt, okay, man entwickelt das Ding halt einfach noch besser, noch weiter, ne? Dass man sagt, man nimmt es als Spieler immer weniger wahr, dass es halt anders ist, in Anführungszeichen. Und man muss halt einfach weiter präventiv arbeiten, immer wieder aufzeigen, das Teil hat halt einfach Vorteile und das gibt dir einfach nochmal 2, 3, 4, 5 Prozentpunkte mehr an Protection und ich glaube, so kommst du eher an die Spieler ran, ne? Wenn du es immer wieder sagst und immer wieder sagst, hey, pass auf, das ist eure Geschichte und ihr könnt das frei entscheiden, aber es hat nachgewiesen definitiv Vorteile für euch, eure Karriere und eure Gesundheit. Und dann, wenn du das immer weiter auch technologisch weiter vorantreibst, glaube ich schon, dass das in Zukunft auch ein fester Bestandteil sein kann. Ich glaube, im College ist es ja mittlerweile so, dass alle Offense-Line-Spieler diese Knie-Protection tragen. Mhm. Also, dass du halt einfach da schon in frühen Jahren Knieverletzungen vorbeugst halt auch. Ich kann mir vorstellen, wenn das Ganze ausgereift ist, dass man sowas auch auf diese Helmet-Cap halt auch ausweiten kann, dass man halt sagt, hey, pass auf, gerade in der Offense-Line, ihr habt bei jedem Snap, ihr habt jedes Mal Kontakt oben um den Hals, Nacken, Kopfbereich. Aber wir haben eine Technologie für euch, die euch in einem sehr, sehr geringen Maße nur beeinflusst, aber euch dafür eine deutlich höhere Protection halt einfach gibt. Und das ist einfach das, klar, ich kenne das als Spieler auch, ne? Du bist an deine Abläufe gewöhnt, ne? Du bist an dein Equipment gewöhnt und da lässt du dir ungerne was vorschreiben, sowieso nicht. Aber halt, ne, wenn da so Eingriffe von außen erfolgen, wo du selber nicht von überzeugt bist, ist das extrem schwer. Deswegen ist es einfach wichtig, glaube ich, da weiter, ich nenne es mal Aufklärung, ist ein bisschen zu weit gegriffen, weil jeder weiß, worum es geht, aber halt so ein bisschen mehr Informationen halt auch noch weiterzugeben. Auch klar, die Amerikaner sind immer Fans von Statistiken. Ne, man wird jetzt sehen, mit Jahr für Jahr, wo das Ganze auch dabei ist, wird man auch sehen, ändert sich signifikant was? Also ne, werden Kopfverletzungen weniger, wenn du halt das Teil trägst oder eben nicht? Und dann, glaube ich, ist auch der Weg frei, solche Sachen auch deutlich direkter anzusprechen und zu sagen, hey, denkt doch vielleicht mal drüber nach und macht euch vielleicht mal darüber Gedanken, weil es hilft halt einfach. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist jeder Spieler dann auch ja, für sich selbst verantwortlich.
Ja, auf jeden Fall. Hey Kevin, das war richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich habe alle meine Fragen gestellt. Bleibt natürlich dir noch die Möglichkeit einzuräumen, dass du noch was erzählen kannst, was du hier noch loswerden möchtest oder irgendeine Frage, die dir auf der Seele brennt. Hast du noch irgendwas?
Ich muss sagen, ich bin einfach mega, mega glücklich, dass ich heute dabei sein durfte. Ist ein großer, großer Traum, Teil dieser Community sein zu dürfen. Und freut mich jetzt auch, dass ich wie gesagt, dabei sein darf. Ist eine mega Ehre, nehme ich nicht als selbstverständlich. Freut mich einfach, weil, wie gesagt, ich sehe das ja auch aus Sicht eines Fußballspielers, der ja auch irgendwie mit Fans immer so in Kontakt ist. Ist es einfach schön, jetzt mal auf der anderen Seite zu stehen und selber Fan sein zu dürfen und selber einfach Daumen drücken zu können und selber sich für Sachen ja, interessieren, begeistern zu können halt einfach auch. Und ja, da möchte ich einfach nur Danke sagen, dass ich heute Abend dabei sein durfte, dass ich Teil der Community sein darf. Und ja, freue mich halt einfach, dass wir das ganze Thema Football und vor allem das Thema natürlich Seahawks, was uns ja alle brennend am Herzen liegt, alle zusammen genießen dürfen. Und ja, hoffen wir auf eine erfolgreiche Saison. Und ja, wie gesagt, kann nur noch mal ein großes Danke loswerden auch.
Das wären jetzt schon die perfekten Schlussworte gewesen, aber ich habe noch kurz Fanclub-News für euch und dann machen wir danach nochmal eine zünftige Verabschiedung.
They are blowing the roof off this place.
Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Ich wollte auch eigentlich nur noch mal kurz dalassen, weil wir das, glaube ich, im Podcast noch nicht erwähnt haben, dass unsere Mitgliederversammlung der German Seahawkers für den 13. September geplant ist. Und zwar in Augsburg wird sie diesmal stattfinden, in der Riegele Biermanufaktur. Wenn das für euch interessant ist, dann könnt ihr euch da vorab schon mal anmelden. Die Anmeldung ist jetzt nicht verpflichtend oder so. Es geht eher darum, ja, so ein bisschen abschätzen zu können, wie viele Leute kommen, denn wollen wir noch eine Führung durch die Brauerei am Abend davor auch anbieten. Also wenn ihr Bock habt zu kommen, dann meldet euch doch gern an. Und ich hoffe, dass wir uns dann da sehen. Das zweite Thema ist, das hat der Jonas letzte Woche in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, dass wir den Roster-Simulator wieder aktualisiert haben. Da fehlten letztes Mal noch unsere beiden Fullbacks und auch Shaquille Griffin, der jetzt noch verpflichtet wurde. Die sind jetzt beide auch aufgenommen. Das heißt, ihr habt jetzt wirklich gerade den 90-Mann-Kader der Seahawks da zur Verfügung und könnt euren eigenen Roster bauen. Das wird ja dann Ende August, wenn die Cuts wiederkommen, dann auch richtig spannend, wer dann diesmal dabei sein wird. Aber da könnt ihr euch jetzt dann schon mal mit auseinandersetzen. Ja, und dann können wir jetzt in die offizielle Verabschiedung gehen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.